Labor für Entrepreneurship, zu Gast Professor Weber, Mannheim, Wirtschaftswissenschaftler. Sie haben eine Website ins Leben gerufen oder einen Gedanken ins Leben gerufen, sich Managementdenker genauer anzusehen. Unser Thema hier ist Entrepreneurship. Vielleicht so als Einstieg, Management und Entrepreneurship hat da so unbedingt miteinander zu tun. Bei Management denkt man an Administration, Verwaltung, der Laden muss organisiert werden. Innovation kommt ja eigentlich aus einer anderen Ecke. Wie passt das denn so zusammen?
Ja, die Frage, die ich stelle, ist ein Trick. Ich versuche herauszufinden, gibt es Entrepreneure im Management? Das heißt also, wer sind eigentlich die Leute, die das Managementdenken beeinflussen? Das ist eine Frage, die ich mich seit zehn Jahren umtreibe. Ich bin zufälligerweise irgendwann mal Anfang der 90er bei Tom Peters gelandet, der als vor allen Dingen im angelsächsischen Raum sehr erfolgreich ist mit seinem
großer Management-Guru.
Ja. Genau, ja. Und ich bin in seine Firma gekommen, ohne genau zu verstehen, was es da eigentlich geht. Und so habe ich diese Welt kennengelernt und habe gesehen, dass es also das Management, wie Sie es beschreiben, doch sehr viel damit auch zu tun hat, Routineprozesse zu ermöglichen. Wenn man heute sozusagen auch im Bild der Medien des Managements sich anschaut, sind es diese Erbsenzähler, die Leute, die sich mit goldenen Fallschirmen sozusagen absichern, ohne, wenn man so will, die Kunden oder die Mitarbeiter im Blick zu haben. Aber es gibt eine Reihe von Leuten, die, wenn man so will, das Managementdenken seit vielen Jahrzehnten verändern, beeinflussen, weil sich letztendlich die Organisationen verändert haben. Also Organisationen waren früher im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dazu da, Massenprodukte, Massendienstleistungen anzubieten, und dazu brauchte es einen Manager, wie wir ihn heute, wenn man über das Wort, über den Beruf Management oder über das Feld Management spricht, vor Augen haben. Management im Detail sieht aber ganz anders aus. Wenn Sie ein Theater leiten, wenn Sie Pfadfindergruppen organisieren, wenn Sie in der öffentlichen Verwaltung mit Bürgernähe sich beschäftigen, geht es immer darum, man kann sagen, jeder zehnte Mensch, der berufstätig ist, hat Managementaufgaben. Und Management und Innovation heißt darum, dass wir als Kunden, als Bürger, als Theaterzuschauer natürlich davon ausgehen, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die uns gegenüber schöne Theaterstücke, gute Dienstleistungen oder auch natürlich wichtige, gute Produkte zur Verfügung stellen. Und insofern ist Innovation im Management immer möglich und notwendig. Und diese Managementdenker sind Leute, die sozusagen Erneuerungen in das Management hineinbringen.
Da ist ja ein bisschen ein Widerspruch angelegt. Wenn man sagt, Management, mal etwas vergröbert, ist ja Ordnung halten. Oder es ist auch Ordnung halten. Keep good records, Rechnungswesen, sowas. Ordnung halten passt ja nicht so ganz zu dem, das Neue entwerfen, das Neue denken, kreative Zerstörung à la Schumpeter. Und dieses neue Denken und auch Umsetzen, was ja dann nochmal eine eigene Aufgabe ist, das Neue gegen Widerstände umsetzen. Das Gewohnte ist immer viel hemmender oder viel bodenständiger und im wahrsten Sinne des Wortes einleuchtender als das Neue. So, also der Manager soll das Neue entwerfen und umsetzen, aber eigentlich ist er doch jemand, der gut Ordnung hält. Passt das zusammen? Können viele Menschen beides? Doch wahrscheinlich nicht.
Also sicherlich gibt's in dem Bild vom Manager haben wir diese Ordnung, diese Regelhaftigkeit, diese Rituale, diese Machtsymbole. Aber in jeder Organisation brauchen wir natürlich auch immer die Erneuerung. Das heißt also, im Management geht es immer auch darum, das Umfeld, die Unsicherheit der Märkte ist vorhanden. Und insofern ist es jede Organisation, die irgendwann mal ein Management braucht, geht fast immer zurück auf Gründer, die sagen wir mal Siemens 1800 irgendwann mit den ersten Ingenieuren technische Produkte entwickelt haben. Und irgendwann gibt es aus dieser Gründungsidee, aus dieser kreativen Idee, die Projektwerkstatt wird vermutlich auch in 50 Jahren noch existieren, wenn wir schon tot sind, und wo es darum möglicherweise auch noch leben. wenn wir in solchen Organisationen, gibt es irgendwann mal vom Gründer unabhängig Menschen, die sozusagen diese Ergebnisse, diese Produkte, diese Dienstleistungen weiterführen, und dann kommt natürlich ein Stück weit Ordnung und Routine und auch Versuch, Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhalt von Qualität ins Spiel. Und das insbesondere auch dann, wenn die Organisation wächst und größer wird, dann kommt so etwas wie Komplexität ins Spiel, wo sie einerseits Ordnung im Fokus haben. Oh, und wenn wir in ein Flugzeug steigen, gehen wir davon aus, oder wenn wir bei einem Chirurgen operiert werden, gehen wir davon aus, dass das sehr ordentlich, sehr akribisch, fehlervermeidend abläuft. Und insofern brauchen wir eine soziale Instanz, eine soziale Funktion, die wir jetzt seit 50 oder 100 Jahren Management nennen.
Wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Die Frage war mehr dahin, gibt es viele Leute, die beides können? Oder ist es nicht so, darauf will ich hinaus, dass man es eigentlich arbeitsteilig angehen müsste? Dass man sagt, es gibt Leute, die können gut Ordnung halten, und es gibt Leute, die mehr so aus dem kreativ-künstlerischen Bereich kommen, die gut Neues entwerfen können. Müsste man eigentlich, ich empfehle das Gründern, arbeitsteilig herangehen?
Also in der Gründungsphase ganz unbestritten, also da muss man sozusagen sein Spirit, sein Entrepreneurial Spirit auch bewahren und aufrechterhalten und ein Stück weit sich Leute dazu suchen, die eigenen Schwächen die Defizite sozusagen mithelfen, dass die lösbar werden.
Würden Sie sagen, von den Stärken ausgehen? Wir haben ja immer gesagt, wir müssen unsere Schwächen bekämpfen. Dass man sagt, nein, auf den Stärken aufbauen und die Schwächen lieber abgeben an jemanden, der es besser kann.
Richtig, also jede Organisation, alles, was wir heute tun, hat mit einem hohen Anteil von Wissen zu tun. Und insofern in Wissensorganisationen, in Dingen, wo es um Wissensanteile geht, geht es mehr darum, die eigenen persönlichen Stärken zu entdecken und nicht unbedingt an den Schwächen permanent zu arbeiten. Also Gründer werden erfolgreich, insbesondere über ihre Stärken. Und wie Sie es ja in Ihrem Buch ja auch schon beschrieben haben, man muss letztendlich an der Idee so lange feilen, bis man auch sowohl die innere Motivation als auch die eigenen Stärken herausgefunden hat und mit denen dann letztendlich sein Unternehmen, seine Gründung aufbauen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, immer wenn die Organisation wächst, Vielfalt ist notwendig, und sagen wir mal, viele modernere Organisationen mit einem breiteren Spektrum von Management-Ideen lassen sozusagen diese Vielfalt auch zu. Und natürlich, wenn wir uns die großen Aktiengesellschaften in der Welt anschauen, in Deutschland insbesondere, haben wir ja fast immer gleiche Menschen vor Augen. Das sind Leute, die in unserem Alter, männlich, weiß. Das ist sozusagen natürlich nicht die Vielfalt, die wir in Organisationen brauchen. Das müssen die Geschlechter, die Kulturen, die Altersunterschiede, die müssen in jede Organisation hinein, und insofern müssen sozusagen Stärken und Schwächen muss Bestandteil
von den Menschen ausgehen, heißt das doch.
Muss Bestandteil der Organisation oder der Entscheidung auch werden.
Ja. Sagen Sie, wenn man dann wächst, da heißt das ja immer, der Gründer kommt dann in eine Situation, wo eigentlich er nicht vorbereitet ist, weil es dann mehr um Management, um Struktur, um größere Verwaltung geht. Und es gibt ja diese Fälle, Bill Gates und Apple war so ein Fall. Was würden Sie vorschlagen? Soll der Gründer einfach aufhören? Soll er sagen, jetzt ist die Phase des Entrepreneurship zu Ende, jetzt steige ich hier aus und mache was Neues? Oder soll er sich umpolen, statt Gründer zu sein, Top-Manager werden? Oder soll er sich eine Ecke suchen, wo er weiter in die Zukunft denkt und das Management abgeben? Das ist ja ein Fall, wenn man erfolgreich ist, der relativ schnell eintritt. Wenn das Unternehmen schnell wächst, man sagt so ab 15, 20 Leuten, kommt eine andere Atmosphäre und kommen inhaltlich andere Anforderungen, weil es nicht mehr so im kleinen Kreis geht, weil Kommunikationsprobleme auftreten. Was sagen Sie als Überblicker des Management-Denkens?
Ich glaube nicht, dass es irgendeine Regel dafür geben kann. Also das hängt von jeder Persönlichkeit auch ab. Und wenn man so will, sich selber immer wieder erneuert, wie wir aus dem künstlerischen, kulturellen Bereich ja auch bei vielen Künstlern, Musikern, Schauspielern sehen. Wenn wir das auch im Unternehmerischen haben, dann erlebt man, ich sage mal einfach Stichwort Richard Branson, gibt es Unternehmerpersönlichkeiten, die ein ganz breites Spektrum entwickeln und immer wieder etwas Neues machen. Also ich glaube, das hängt ganz stark auch von der eigenen Persönlichkeit ab, und dieses sich selbst zu erneuern, dieses sich auf sich selbst zu verlassen, glaube ich, wäre jetzt eine wenn das vorhanden ist, dann muss man nicht zurücktreten in die zweite Reihe sozusagen.
Der Richard Branson ist doch ein Beispiel. Ich kann mir den nicht als Verwalter vorstellen. Der macht doch nicht den Eindruck von Verwalter. Er fängt ständig etwas Neues an und schafft es offenbar, wahrscheinlich weil er die Verwaltung abgibt, dass er das Ganze noch überblickt. Das ist ja inzwischen ein riesiger Konzern geworden.
Ja, ein sehr ungewöhnlicher Konzern, der ja letztendlich durch, normalerweise sagt er, sagt man im klassischen Management oder vielleicht auch, wenn Sie Entrepreneurship-Labor, beschränke dich oder versuch deine Idee klein zu halten, Komplexität zu vermeiden. Richard Branson macht genau das Gegenteil. Er hat in den letzten, er fing auch ganz klein an, hat aber, wenn man so will, sich als Marke nach außen dargestellt und macht ein extrem breites Spektrum von verschiedenen Dienstleistungen und Produkten, die letztendlich alle so eine ähnliche Herangehensweise haben, irgendwas Verrücktes Neues zu machen und damit auch gerade im angelsächsischen Bereich sehr, sehr erfolgreich geworden.
Wenn ich sage, beschränke dich, heißt das ja als Gründer. Später kann man sich Komplexität leisten, aber am Anfang, gerade wenn man Anfänger ist und nicht die Berufserfahrung mitbringt, ist es hilfreich, sich zu beschränken und lieber an einer Stelle ein Fundament zu schaffen, als dass man 17 verschiedene Sachen anbietet. Also das beschränke dich gilt für die Gründung. Später kann man sagen, wenn man dann so eine Verwaltung hat mit einem funktionierenden Management, dann kann ich mir eine gewisse Vielfalt und Komplexität leisten. Sie haben ja ein Buch vor kurzem herausgegeben über Peter Drucker. Das ist nun der Management-Guru der Neuzeit, kann man sagen, überhaupt noch vor Tom Peters und allen solchen Leuten. Er hat ja eigentlich mehr, wenn ich ihn verstehe, ich bin kein Experte, aber er hat ja mehr im Auge gehabt als nur Management. Er hat immer auch die Gesellschaft im Auge gehabt, er hat auch Entrepreneurship im Auge gehabt. Und eigentlich würde er die momentane Kritik an dieser Managementklasse, Managerklasse eigentlich scharf teilen. Also er würde sagen, die haben ein Stück weit ihr Feld viel zu eng gesehen und haben sich auf Gewinnmaximierung und vor allem kurzfristige Horizonte beschränkt, reduziert, die eigentlich, so darf man nicht managen. Kann man das so sagen?
Richtig, ja. Also er gilt sozusagen ja auch als Gründervater der Managementlehre, der vor gut 60 Jahren damit angefangen hat, als einer der Ersten sich damit zu beschäftigen. Das ist vollkommen richtig, dass das Management im Sinne von Peter Drucker es nicht ausreicht, auf den rationalistischen Sicht der Organisation sich zu beschränken, auf Profit, auf Optimierung und Gewinnmaximierung. Das sind alles Dinge, die man sozusagen, mit denen diese Betriebswirtschaftslehre zum Beispiel ja auch gestartet ist und auch die Praxis vieler geleiteter Organisationen. Peter Drucker hat sehr früh als einer der Ersten beschrieben, dass wir immer auch, dass Organisation und auch das Management immer eine Funktion in der Gesellschaft haben. Das heißt also, Management und jede Organisation muss eingebettet sein in die Gesellschaft und wir tragen als Organisation einen kleinen Anteil dazu sozusagen bei, ist unsere Pflicht zum Wohle der Gesellschaft. Und insofern, sowohl was in Bezug auf Nachhaltigkeit anbelangt, als auch jetzt auf Kostenoptimierung, auf Kosten von Mitarbeitern, solche Dinge gilt es immer abzuwägen. Und insofern ist er einer der Pioniere von den Management-Denkern, wenn es solche Rankings, auch dieses Ranking auf meiner Webseite, zeigt, dass wir mit diesem Mann, der ein sehr breites, man könnte sagen, er war ein Intellektueller, der zufällig sich in dieses Thema Management da reingerasselt ist, als mit 30-jähriger oder Anfang 30-jähriger Mann, durch einen Zufall, indem er einen Auftrag bekommen hat von Alfred Sloan, dem damaligen Chef von General Motors, mal das Unternehmen sich anzuschauen. So ist er eigentlich als Intellektueller, als Journalist, der von Europa, von Wien, ist ein gebürtiger Wiener, nach Amerika emigriert ist in der Nationalsozialismuszeit, als Journalist der Frankfurter Generalanzeigers damals, ist er durch einen Zufall in dieses Metier gekommen und hat mit einem sehr breiten historischen, sozialwissenschaftlichen Hintergrund dieses Fach, diesen Beruf beobachtet, von dem er mal gesagt hat, dass es keine soziale Innovation in der Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft gegeben hat, nämlich das Management, die so schnell, mit wenig Widerstand in die Welt gekommen ist und so enorme Auswirkungen für unsere Gesellschaft gehabt hat. Also das ist so ein Beobachter des Managements oder auch der Gesellschaft mit einem sehr breiten Blick, in denen der nach wie vor auch Bücher, die vor 50 Jahren geschrieben worden sind, von ihm lesenswert sind. Und das ist das Buch, wo Sie ja als Autor freundlicherweise mit dabei sind, mit einem Beitrag zu Entrepreneurship im Sinne von Peter Drucker, wo wir jederzeit diese Bücher noch lesen können. Und auch seine letzten Bücher bis 2002 hat er veröffentlicht als 92-Jähriger. Ja.
Lebendig, Sie sagen Peter Drucker, ich kenne es immer als Peter Drucker. Er ist eigentlich in den USA berühmt geworden.
Richtig, ja.
Warum ist er nicht mehr nach Deutschland zurückgekommen? Ist es wegen dieser...
Nein, er hat letztendlich Wien oder die Donaumonarchie als Kind und als Jugendlicher erlebt und hat letztendlich in Wien damals 1910, 15 war das natürlich, wenn man so will, eine Metropole durchaus der Welt, und diese Welt ist untergegangen, und insofern war sein Wirken auch nach dem Zusammenbruch des alten Europas, hat er sich als junger Mann eben in Amerika hochgearbeitet. Auch sein Amerikanisch war immer mit einem stark wienerischen Akzent. Also insofern, wir können ruhig Peter Drucker zu ihm sagen und brauchen nicht Peter Drucker.
Stimmt auch.
Seine Frau Doris ist Mainzerin. Insofern, also die beiden sind sozusagen aus dem deutschsprachigen Raum emigrierte in die Vereinigten Staaten. Dass er nicht mehr so zurückgekehrt ist, stimmt nicht. Er ist immer wieder nach Europa, auch insbesondere auch nach Asien gereist, sehr viel unterwegs ab der 50er Jahre, hat Siemens beraten, hat also viele große Unternehmen beraten und auch insbesondere auch viele Non-Profit-Organisationen. Also er hat großen Einfluss, zum Beispiel Rita Süssmuth war mehrfach bei ihm in New York in seiner Stiftung. Also er hat auch im Non-Profit-Bereich einen enormen Einfluss auf die Entscheidungen, ja, und auf die in Organisationen gehabt.
Ich bin über einen Satz eigentlich auf ihn gestoßen. Dieses jedes große Unternehmen beginnt mit einer kleinen Idee. Das ist immer der Anfang, so ein Einfall, eine Anfangsidee. Und dann muss man daraus was machen. Er sagt da in diesem, wie heißt das, Innovation und Entrepreneurship,
ja,
dass man eben nicht gleich an die Regularien denken soll und das, was das formale Gründen angeht, sondern erstmal an der Idee arbeiten soll.
Richtig.
Das ist ja eigentlich Kern, was wir heute zum Entrepreneurship sagen.
Ganz genau. Also auch an dem Punkt Entrepreneurship kann man sehr früh bei ihm nachlesen, worauf es ankommt, nämlich auf Persönlichkeit, auf persönliche Stärken, auf sich selbst auch zu hören, seine eigenen Stärken zu entwickeln. Und das ist ja, sagen wir mal, im 21. Jahrhundert etwas, wo wir alle und alle Bildungsinstitutionen auch überhaupt nicht gut sind und wir selbst auch nicht. Wir wissen im Grunde genommen als Menschen, die in diesem 21. Jahrhundert unser Wissen in Anführungsstrichen produktiv machen wollen und produktiv machen müssen, wir wissen im Grunde genommen sehr oft nicht, weil uns niemand das widerspiegelt, was kann ich eigentlich wirklich gut. Und gerade Ihr Labor ist in der Richtung ja, sagen wir mal, einer der ersten Versuche, auch mit dieser Frage auseinanderzusetzen in der Praxis, wo liegen meine Stärken. Und insofern auch Peter Drucker hat in der Richtung, er hat es in seiner Stiftung in den 90er Jahren das sogenannte Self-Assessment-Verfahren genannt. Self-Assessment, das heißt, sich als Organisation oder eben auch als Selbstständiger oder Unternehmer und Gründer zu fragen. Da ist neulich ein schönes Buch von ihm, auch von seiner Stiftung erarbeitet, herausgegeben worden, die fünf entscheidenden Fragen des Managements, in Klammer, man könnte genauso gut sagen, die fünf entscheidenden Fragen der Gründung. Also die Fragen sind zum Beispiel, was ist der Zweck unserer Organisation, was will ich eigentlich? Also das ist genauso diese Fokussierung, diese, ja. Oder was sind unsere Ergebnisse, was wollen wir? Und das ist ein Prozess, wenn man solche Fragen stellt, und wie setzen wir das um? Natürlich Umsetzung ist bei Innovation, Gründung das Entscheidende auch. Von 100 Dotcoms hat eine überlebt. Wie setzen wir das um? Also diese fünf entscheidenden Fragen ist ein Prozess, der dazu führt, dass wir als Organisation oder auch als Mensch, der als Wissensarbeiter, als Wissensarbeiterin sich mit seinen eigenen Stärken auseinandersetzt. Er hat da zum Beispiel von den Jesuiten eine Methode in zwei oder drei seiner Bücher erwähnt, er war historisch sehr belesen, die in der Gründungsphase der Jesuiten, des Jesuitenordens im 16. Jahrhundert unter, sagen wir mal, unter dem Mainstream der katholischen Kirche versuchen mussten zu überleben. und haben da eine Methode entwickelt, indem wir uns, indem die Jesuiten sich selbst sozusagen für die nächsten 9 Monate etwas vorgenommen haben, das niedergeschrieben haben, liegen lassen haben und nach 9 Monaten zurückgeschaut haben, was habe ich von dem, was ich eigentlich wollte, erreicht. Also solche Methoden finden wir in der Historie der alten Organisation Klöster oder Jesuitenorden genauso, ja, wie wir heute, wenn wir über Entrepreneurship mit Menschen, die gründen wollen, an solchen Prozessen arbeiten, an der feinen Justierung dessen, was ist eigentlich der Kern meiner Idee, worauf will ich eigentlich hinaus, mit dem ich in die Welt komme.
Ich habe ein bisschen da nachgelesen, als ich den Aufsatz da schreiben sollte, und bin darauf gestoßen, er spricht damals schon so ungefähr 1985 von der Entrepreneurial Society. Mhm. Das ist ja eine wagemutige Idee gewesen, zu sagen. Und er sagt, der Sozialstaat ist nicht finanzierbar, das kann nicht gut ausgehen. Wir müssen irgendwann gucken, dass wir das auf andere Fundamente stellen, und da kommt diese Entrepreneurial Society ins Spiel. Mhm. Das klingt ja mehr nach Entrepreneurship als nach Management. Das Richtig, ist ja eine ja. fast visionäre Sicht, zu sagen, ich muss mich als Managementdenker auch mit dieser Entwicklung von Gesellschaft beschäftigen, und das kann so nicht gut gehen.
Also er hat natürlich diesen Entrepreneurial Spirit auch versucht, in die großen Organisationen hineinzubringen. Also einer der am stärksten, eine der größten Organisationen, damaligen Organisationen der Welt verändert hat, war Jack Welch, General Electric, der den Laden komplett umgekrempelt hat, letztendlich mit so Fragen, die Peter Drucker ihm da gestellt hat. Also diese Ideen von Peter Drucker in den 80er Jahren waren wegweisend, basieren ein Stück weit natürlich auch auf Teilen der Philosophie, Ralph Waldo Emerson oder auch andere Philosophen, wo wir sozusagen im 19. Jahrhundert das Subjekt stärker in den Fokus bekommen, mit Schumpeter dann später auch in der Theorie beschrieben. Das heißt also, in dieser Gesellschaft, in der nur eines sicher ist, wie Luhmann mal gesagt hat, dass nichts sicher mehr ist. Also dass wir in der Moderne eine permanente Krise und Unsicherheit haben in allen Lebensbereichen letztendlich. Insofern wird das Überleben der Organisation auch hängt ganz entscheidend sozusagen von dem Spirit, von dem unternehmerischen Spirit innerhalb der Organisation. Also auch in dem Fall wie Jack Welch eine Organisation, vergleichbar Siemens damals hatte zu dieser Zeit, als Jack Welch General Electric antrat, 18 Hierarchiestufen, stellen Sie sich vor. Zwischen dem obersten Chef und dem untersten Arbeiter am Band lagen 18 verschiedene Hierarchiestufen, also solche schwerfälligen bürokratischen Strukturen komplett zu zerschlagen und General Electric dann innerhalb von weniger Jahre, sagen wir mal, zum profitablen einerseits, aber auf der anderen Seite auch innovativen Unternehmen dann aufzubauen. Solche Dinge gehen letztendlich auf manchmal wenige Gespräche mit Management-Denkern zurück und verändern, ohne dass wir das groß wissen, eher wenn wir dann im Rückblick danach schauen, doch große Teile unserer Gesellschaft, ohne dass wir diese Leute eigentlich kennen, die das verursacht haben. Eigentlich.
Ja. Wenn Sie uns eine Empfehlung geben würden von Drucker, was wäre das, was man für Gründer vielleicht am augenfälligsten daraus ziehen kann?
Ja, ich glaube, einer seiner Schlüsselbegriffe ist die Frage der Wissensarbeit. Also wir sind nicht mehr in Routine-Tätigkeiten oder Dienstleistungen verhaftet, und wir alle haben sozusagen, tragen dazu bei, dass das Wissen, was permanent ja zunimmt, dass das anwendbar wird, dass wir das Wissen produktiv machen. Und insofern glaube ich, dass wir von Peter Drucker als Gründer, ich habe auch Unternehmen, auch im Non-Profit-Bereich gegründet, mehrere, insbesondere im Non-Profit-Bereich habe ich einige Unternehmen auch gegründet. Ich glaube, dass wir von Leuten wie Peter Drucker lernen können, dass wir uns auf uns selbst verlassen, dass wir versuchen, in uns zu schauen und immer wieder auch in den bestehenden Organisationen, wenn wir entdecken, dass es da nicht weitergeht, dass wir möglicherweise aus einer Organisation ausscheiden und uns selbstständig machen oder in einer Organisation beitreten, wo mehr Dynamik drin ist, und dort unsere Ideen einbringen. Also wir entwickeln auch dadurch eine Dynamik in der Gesellschaft, die letztendlich sie permanent auch dadurch erneuert.
Aber das ist eine überraschende Aussage. Jeder würde doch erwarten, aha, da gibt es bestimmte Managementregeln. Und auf mich kommt es nicht an, ich muss die richtigen Managementregeln befolgen. Und Sie sagen, nein, nein, so in sich hineingucken, besser verstehen, mit sich stimmig werden, mit der Aufgabe stimmig werden, sowas. Das ist ja erstaunlich. Also es geht nicht um Managementregeln, sondern um eine andere Art des Zugangs und auch ein Einbringen der Person.
Richtig. Also ich kann ja letztendlich, wenn wir gerade über Management reden, haben die Manager in Anführungsstrichen in den Medien, in der Gesellschaft keinen guten Ruf. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, und ich kann es auf meiner Webseite natürlich auch zeigen, es ist erstaunlich, wenn wir jetzt eine Online-Umfrage machen, und ich habe als Wissenschaftler auch davor eine empirische Umfrage mit Briefen gemacht, dass sozusagen solche Menschen, die zumindest von einer Minimalethik in Organisationen oder von Entscheidern in Organisationen das propagieren, dass solche Leute im Denken und bei solchen Rankings ganz, ganz weit oben sind. Also das heißt, unter der Oberfläche dessen, dass wir mit vermeintlich rücksichtslosen und auf ihre eigenen Vorteile bedachten Akteuren zu tun haben, haben wir, glaube ich, Tausende, zigtausende von Organisationen, die meisten Organisationen sind ja Familienunternehmen in Deutschland, die sehr stark sich von solchen, sagen wir mal, ethischen Fragen auch, wie bette ich mich als Gründer, als Organisation in die Gesellschaft ein, damit beschäftigen.
Und damit erfolgreicher
sind. Und damit erfolgreicher ja. auch sind als diejenigen, die nur auf Profit achten.
Ja, ja. Ja, wunderbar. Das ist eine schöne Aussage zum Schluss. Ganz großen Dank.